HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Weltfrauentag mit der Journalistin Christiane Florin. Ihr Gastgeber ist Klaus Hofmeister. Christiane Florin ist studierte Politologin und arbeitet seit 2015 beim Deutschlandfunk in Köln als Redakteurin für den Themenbereich Kirche und Religion. Vorher hat sie sich bekannt gemacht als Redakteurin, Autorin und Redaktionsleiterin von Christ und Welt. Das ist eine wöchentliche Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Davor war sie Feuilletonchefin beim Rheinischen Merkur, eine Wochenzeitung. Und sie gilt unter den Kollegen, also sowohl der Kirchenfachredaktionen in den Zeitungen als auch in den Rundfunkanstalten, unangefochten als eine Edelfeder. Das schicke ich mal voraus, weil ich auch vieles von ihr gelesen habe. Unterhaltsam und blitzgescheit. Und zuletzt hat sie das in einem Buch bewiesen, das mit dem heutigen Tag in Zusammenhang zu bringen ist und das einen wunden Punkt der katholischen Kirche, nämlich der Frauenfrage, gilt. Es trägt den Titel Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Zunächst mal herzlich willkommen, Christiane Florin.
Guten Tag.
Frau Florin, habe ich da irgendetwas verpasst? Gibt es in der katholischen Kirche gerade einen Weiberaufstand?
Nein, es gibt gerade keinen und davon handelt dieses Buch. Und je weniger es diesen Weiberaufstand gibt, desto häufiger werde ich zu Lesungen aus diesem Buch eingeladen.
Hätten Sie gerne einen Weiberaufstand?
Ja, Aufstand ist für mich eine Mischung aus Aufklärung und Verstand. Ich versuche ja erstmal zu verstehen, warum werden Frauen von der Weihe ausgeschlossen. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, stellt man ja fest, es geht ja eigentlich gar nicht nur um die Weihe, sondern das ist ja nur die Spitze einer Entwicklung. Es ist die Folge einer jahrhundertelangen Abwertung der Frau. Also Aufstand, das klingt sehr militärisch. Mir würde es schon reichen, einfach mal die Argumentation auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, warum steht das eigentlich noch da? Ich zitiere ja da aus vielen, vielen Dokumenten, die aber eben gar nicht so alt sind. Zum Teil 21. Jahrhundert, wo man denkt, warum sagt da eigentlich keiner was dagegen? Warum geht das auch den Kirchenmännern nicht selber mal auf, wenn da steht, ja, die Frau ist eben das empfangende Wesen und sie darf berufstätig sein, so ein bisschen gönnerhaft, aber es ist ja schon so, dass eher die karitativen Berufe zu ihr passen und so weiter. Also dieser ganze patriarchalische Duktus, dagegen hätte ich gerne mal ein bisschen mehr Protest.
Haben Sie das Zeug zu einer katholischen Jeanne d'Arc persönlich?
Also ich habe eine gewisse Liebe zu Frankreich, zur französischen Sprache auch, dort studiert. Nein, das Zeug habe ich überhaupt nicht. Ich würde mich auch selber gar nicht, katholische Jeanne d'Arc sowieso nicht, aber ich würde mich jetzt auch nicht in erster Linie als katholische Journalistin beschreiben. Ich bin eine Journalistin, die auch katholisch ist, aber ich bin vieles andere, bin ich eben auch. Also ich bin vom Naturell her kämpferisch geworden, das stimmt schon, aber das wäre wirklich ein Vergleich, der ist zu hoch gegriffen.
Sie schreiben, die Kirche muss in Sachen Frauenbeteiligung etwas tun, wenn sie nicht dauerhaft in einem Atemzug mit Saudi-Arabien genannt werden will. Indem Sie das so formulieren, das ist jetzt auch wieder typisch für Sie, nennen Sie natürlich die Kirche in einem Atemzug mit Saudi-Arabien. Das muss man tun, wenn man diesen Satz liest. Aber mal ganz im Ernst, wie ernst ist es Ihnen? Wie ernst ist die Frauenfrage für die katholische Kirche? Wie entscheidend?
Also diesen Satz mit Saudi-Arabien habe ich ja geschrieben in Zusammenhang mit einem anderen Satz. Denn der heißt, wenn man die Welt teilt, entlang der Linie sind Frauen zu allen Ämtern, Berufen, in der Kirche, Diensten zugelassen. Wenn man diese grobe Linie zieht, dann ist die katholische Kirche auf einer Seite mit Saudi-Arabien. Aber die sogenannte Frauenfrage, die wird ja nicht kleiner, nur weil die katholische Kirche irgendwann entschieden hat, sie stellt sich die nicht mehr in aller Schärfe, weil ein Papst gesagt hat, Frauen dürfen nicht Priesterin sein und das entscheide ich hier endgültig. Damit hat sich ja die Frauenfrage nicht erledigt. Wir sehen doch in allen Ländern der Welt und in vielen Ländern der Welt werden Frauen unterdrückt, dass der Umgang mit Frauen auch immer etwas über die Menschlichkeit eines Landes aussagt. Ja, das ist ein Gradmesser dafür, ob Menschenrechte insgesamt eingehalten werden. Und deshalb stellt sich diese Frage in der ganzen Welt. Und wir haben eben einerseits lange die Bewegung gesehen hin zu Frauenrechten, zu Gleichberechtigung. Und wir haben jetzt auf der anderen Seite eher autoritäre Bewegungen, rechtspopulistische Bewegungen, die schon wieder das hier Erreichte in Frage stellen. Also deshalb einfach zu sagen, wir widmen uns dem jetzt nicht. Wir haben eben ein Geheimnis des Glaubens und das sieht eine völlige Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht vor. Das wird der katholischen Kirche nichts nützen. Und viele Frauen sind ja auch schon gegangen. Ja, nur weil Frauen aus der Kirche verschwunden sind, verschwindet ja nicht die Frauenfrage. Aber viele sind gegangen und heute gehen die Frauen nicht mehr, indem sie eine Protestresolution verfassen, wie das noch vor 30 Jahren war, sondern heute gehen die eben still und sagen in einer Institution, in der ich nicht alles werden kann, selbst wenn ich das gar nicht werden möchte, Priesterin zum Beispiel, aber eine Institution, in der ich nicht alles werden kann, in der ich strukturell benachteiligt werde, da sehe ich für mich keine Heimat.
Ja, es gab diese Bewegung aus der Kirche heraus in den 60er, 70er Jahren, also Frauen, die daran Anstoß nahmen, dass eben in der Kirche Frauen ausgeschlossen sind von entscheidenden Funktionen. Die sind, wie Sie sagten, zum Teil rausgegangen, sind nicht mehr in der katholischen Kirche. Und wo sind die anderen? Sie bekommen ja jetzt, wenn Sie zu Lesungen gehen mit dem Buch Weiberaufstand, auch durch die Gemeinden. Wie ist denn da die Stimmung? Also haben wir da Bitterkeit, haben wir da innere Emigration, haben wir Achselzucken bei dieser wichtigen Frage der Frauengerechtigkeit?
Also es gibt viele Anfragen für Lesungen. Daraus entnehme ich, dass das Thema in den Gemeinden nicht ganz fern liegt, sondern wenn Sie in Gemeinden sowieso ja auch nicht lesend unterwegs sind, merken Sie das ja, dass für viele oft der Punkt kommt, da entscheidet eben doch der geweihte Mann. In den Lesungen stimmen mir 99,9% derer, die sich äußern, zu. Ja, das ist ohnehin ja so eine Tendenz in der Kirche, vielleicht auch anderswo, dass nur Gleichgesinnte einander begegnen. Wenn es Kritik gibt, dann kommt die eher in schriftlicher Form. Ich kriege manchmal 10, 15-seitige Briefe oder regelrechte Gutachten, was daran alles nicht katholisch gewesen sei, was ich erzählt habe. Aber dann wird diese Kritik selten in der Lesung selber laut ausgesprochen. Also die meisten, die kommen, die sind zustimmend und sagen, ja, endlich schreib mal eine aus dem Alltag, wie man das so erlebt. Das ist dann doch der Unterschied zu Saudi-Arabien, dass es ja doch oft nicht immer die ganz großen Diskriminierungen sind. Ja, also Frauen dürfen das nicht, sondern dass sie in Gesprächen merken, naja, aber ganz ernst genommen werden sie eben doch nicht, weil ihr Gegenüber ja weiß, als Frau kann die sowieso ja nichts entscheiden. Die wird in die Zirkel der Macht, wird die ja als Frau sowieso nie vordringen, wenn ich es mal so formulieren darf. Das spüren sie. Und diese Nadelstiche, die habe ich ja aufgeschrieben. Natürlich auch das, was das Lehramt dazu sagt, also schon auch die großen Unterschiede, die da immer zwischen Mann und Frau gemacht wird. Aber mir ging es um die kleine alltägliche Erfahrung, die eben schon so alltäglich ist, dass sie vielen Frauen gar nicht mehr auffällt. Ja, wenn man zum Beispiel an so eine Situation denkt, wie vor einigen Jahren die Familiensynode im Vatikan. Es ist ja völlig klar, dort treffen sich die sogenannten Synodenväter, also alles Männer. Die werden also dann entscheiden, was zum Thema Ehe und Familie geglaubt werden soll. Dann gibt es Berater, aber auch die Mehrheit der Berater ist männlich. Also 33 Frauen waren nur dort. Und das fällt fast niemandem mehr auf. Und das habe ich da thematisiert. Ja. Und das trifft eben die Erfahrung von sehr, sehr vielen. Ich muss aber auch sagen, natürlich ist die Generation, die sich überhaupt für diese innerkirchlichen Debatten interessiert, diejenige, die stark vom Konzil geprägt sind. Es sind ab und an mal ein paar jüngere Frauen dabei. Die meisten sind in meinem Alter, also 50 und älter, die das einfach noch umtreibt. Die Jüngeren sind schon gar nicht mehr da oder sie sagen eben, diese kirchenpolitischen Streitereien, die sind mir nicht wichtig, ich habe meine Spiritualität und gut ist.
Haben Sie mal Gespräche führen können mit Amtsträgern, also mit Bischöfen?
Ja, da habe ich Gespräche führen können. Einige kommen ja auch im Buch vor, aber die sind schon ein paar Jahre her. Früher war ja die Haltung, selbst bei den Aufgeschlossenen, bei den sogenannten Aufgeschlossenen, ja, bei den Frauen, da muss man so ein bisschen an der Frau, muss man schon so ein bisschen was machen. Also die sollen dann in Führungspositionen aufsteigen und dann gibt es eine Frauenförderung innerkirchlich und so weiter. Aber an die Ämterfrage, da geht man ja nicht ran. So, das war die Haltung. Da hat sich jetzt ein bisschen was geändert bei einigen, gerade auch was das Diakoninnenamt anbetrifft. Ist ja oft so, wenn der Papst mal was erlaubt, dann ziehen ja auch ein paar Amtsträger nach. Ich habe aber auch unter Amtsträgern erlebt, gerade letztens noch eine Diskussion gehabt mit einem Bischof, der dann sagte, ja, die Argumente, die wir da theologisch haben, die sind ja auch nicht stark. Und dann habe ich ihn gefragt, also geht es Ihnen darum, Frauen mit stärkeren theologischen Argumenten auszuschließen? aber am Ausschluss wollen sie ja schon noch festhalten. Dann sagt er, ja, wir müssen den Ausschluss besser begründen. Also das erlebe ich auch. Mein Eindruck ist immer, an die wahren Gründe kommt man ja nicht ran. Ich kenne die theologischen Begründungen, ja, Jesus war ein Mann und der Priester verkörpert Christus und die Tradition der Kirche ist eben so. Also diese Argumente sind ja weitlich bekannt und ausgetauscht. Aber mir kam es bei den ganzen Recherchen immer so vor, dass es noch ganz andere Gründe gibt. Im Grunde eben doch der Gedanke, dass die Frau strukturell nicht so ganz Gottes ebenbildlich ist wie der Mann. Dass man einfach auch alte, jahrhundertealte Diskriminierungen fortschreibt. Dass es auch Angst gibt vor Veränderungen, Angst vor Machtverlust, auch Angst vor Frauen, vor diesem ganz Archaischen, was da mitschwingt. Unreinheit, Kontrollverlust des Mannes, all das, das schwingt ja auch mit. Das finden Sie aber in den Papieren nicht. Das können Sie höchstens manchmal so zwischen den Zeilen lesen oder eben so in Zwischentönen heraushören. Also deshalb
nennen Sie Ihr Buch auch Streitschrift und Streifzug, weil in diesem Streifzug, glaube ich, findet man diese atmosphärischen Dinge, die Sie jetzt gerade ansprechen. Wir werden gleich über die Begründungen, die offiziell gegen Frauen ins Feld geführt wird, gegen die Frauenweihe noch sprechen. Zunächst mal wollen wir ein Stück Musik hören, das Sie uns mitgebracht haben. Und da kommt Joan Baez zu Gehör, die US-amerikanische Volkssängerin und Gitarristin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin, inzwischen 77 Jahre alt. Also ich habe sie mit 73 noch auf der Bühne gesehen und sie war wunderbar. Ein Stück von ihrem jüngsten Studioalbum Whistle Down the Wind wünschen Sie sich.
I grew up here all of my life, but I dream someday I'd go.
Die Kirchenexpertin des Deutschlandfunks Christiane Florin ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Sie argumentiert darin für die Zulassung von Frauen zur Priesterweihe, also jener Weihe, die in der katholischen Kirche allein dazu berechtigt, auch Leitungsmacht auszuüben. Frau Florin, war das mal ein Traum von Ihnen selbst, da oben am Altar zu stehen?
Nein, überhaupt nicht. Ich war engagiert in der katholischen Jugendarbeit, aber mir war schon früh klar, dass ich Journalistin werden möchte und nicht Priesterin.
Haben Sie in Ihrer Jugend und Kindheit eine Kirche erlebt, mit der Sie sich identifizieren konnten, die Sie geprägt hat?
Ja, für mich war das ganz wichtig. Ich sowohl in der Gemeinde, die ich einfach als Ort erlebt habe, wo wir viel machen konnten, eigentlich relativ unbehelligt von den Amtsautoritäten. Das war für mich schon eine sehr prägende Zeit. Und ich war auf einer katholischen Mädchenschule, eine Ordensschule, wo man uns einen, wie ich fand, sehr selbstbewussten Katholizismus vermittelt hat. Also auch denkt selbst. Eine der Ordensfrauen sagt auch immer, Mädels, verlasst euch bloß nicht auf einen Kerl, macht euch nicht abhängig, lernt was Gescheites, seht, dass ihr auf eigenen Beinen im Leben steht. Also insofern habe ich damals ein eher entspanntes Verhältnis zur Institution gehabt. Als ich dann berufsbedingt, und das war ja viele, viele Jahre erst später, mich dann etwas intensiver damit befasst habe, auch vieles dann mal gelesen habe, da dachte ich, ach du meine Güte, warum steht das eigentlich alles noch da? Warum gibt es da so wenig Widerspruch?
Sie lebten damals ja in einem Klima, das sehr stark auch noch geprägt war von einem Aufbruch in der katholischen Kirche, dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Das wirkte ja nach, so in die 70er, 80er Jahre, fand sehr viel Interesse. Es gab sehr viele Theologen, sehr viele junge Menschen, die sich für die katholische Kirche interessierten. Und dann gab es doch so eine Phase der Frustration eigentlich. Im Grunde 3 Jahrzehnte, verbunden so ein bisschen mit dem Namen von Benedikt dem 16., früher Kardinal Ratzinger. Sind Ihre Hoffnungen auf Veränderungen in der Kirche da auch frustriert worden?
Also als ich mich noch in der Jugendarbeit engagiert habe, das war ja Anfang, Mitte der 80er Jahre, ich habe auch viel Musik gemacht. Also das war ja noch sehr bestimmt von diesem Geist des Konzils. Wir hatten eben einen Pfarrer, der davon auch sehr geprägt war. Und ja, jetzt in meinem Bereich, man hat eben neue Lieder ausprobiert und so. Das war noch von diesem Geist des Aufbruchs bestimmt. Als das dann später so war, dass dieser restriktive Geist bis in jede Gemeinde vorgedrungen ist, dass er also auch die Kontrolle Roms ja jede Gemeinde erreicht hat, es auch Denunziationen gab. Da war ich ja schon im Studium, da war ich selber gar nicht mehr so engagiert. Das habe ich dann nur als Beobachterin mitbekommen. Aber natürlich habe ich es auch mitbekommen, dass also plötzlich geschaut wurde, wer hat da was gesagt? Hat da womöglich eine Frau gepredigt? Hat irgendjemand etwas Kritisches im Kommunionunterricht oder im Firmenunterricht gesagt? Und das dann das Gefühl hatte, das wird also dann über verschiedene Umwege über erstmal ans Bistum gemeldet. Erzbistum Köln war auch nochmal so ein besonderer Fall. Und bis nach Rom dann, ja, das habe ich dann schon als Rollback empfunden und eben auch als eine Zeit, in der viele sich von der Kirche verabschiedet haben, in der viele gesagt haben, also wenn ich da nicht so sein kann, wie ich bin, wenn das immer alles falsch ist und Sünde ist, wenn ich mir Veränderung wünsche, dann verzichte ich eben darauf, mich zu engagieren. Und das ist ja auch eines der Probleme jetzt. Jetzt ist die Not ja so groß, da sollen sich mal wieder die Laien irgendwelche Reformen ausdenken. Das sind aber dieselben Laien, denen man vor 20, 30 Jahren gesagt hat, jetzt hier, ihr habt aber hier gar nichts zu sagen, ihr könnt da aufschreiben, was ihr wollt, das wird sich sowieso nicht ändern, das ist eben lehramtlich entschieden und Punkt. Dass die jetzt frustriert sind, das kann ich schon gut verstehen.
Es gab ja in dieser Phase des Rollback, wie Sie sagen, dann eine für die Frage der Priesterweihe für Frauen entscheidende Äußerung von Papst Johannes Paul II. 1994 hat er im Grunde, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, beim Verbot der Weihe von Frauen zu Priesterinnen dann nochmal Beton angerührt und die Mauer auch nochmal befestigt. Er hat nämlich im Grunde das Thema tabuisiert. Er hat gesagt, die Kirche hat gar keine Vollmacht, Frauen zu weihen, also Ende der Debatte. Was sagt das eigentlich aus, wenn die Kirche an dieser Stelle so betonhart geworden ist? Ist das ein Zeichen der Stärke?
Für mich ist das ein Zeichen der Schwäche und der Angst. Ich glaube, dass den Amtsträgern bewusst geworden ist, dass der Geist des Konzils, den sie ja sozusagen aus der Büchse gelassen hatten, dass der ihnen dann eben ganz schön ins Gesicht weht, dass da natürlich auch gesellschaftliche Entwicklungen waren, bei denen Leute wie Johannes Paul II. Und auch Josef Ratzinger dachten, oh mein Gott, da kommt unser Schiff nicht nur in starke Stürme, sondern vielleicht geht es sogar unter und wir müssen irgendwie sehen, dass wir das hier sozusagen seefest kriegen. Und dass man diesen Konflikt aufmacht, hier die Kirche, dort die Welt, anstatt zu fragen, was sagt das denn überhaupt, wenn die Welt sich so entwickelt, wenn Frauen kämpfen und Rechte fordern, was können wir denn daraus lesen? Diese Haltung, die war ja überhaupt nicht da, sondern es war ja diese Abwehrhaltung, zu sagen, das ist ganz schlimm, das ist Sittenverfall. Ratzinger hat ja auch viel mit so Reinheitsmetaphern operiert. Vor diesem Schmutz der Welt müssen wir die Kirche bewahren. Nein, das ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von Angst. Manches ist ja wirklich mit zittriger Hand geschrieben.
Ja, mit zittriger Hand sind dann auch die Argumente im Grunde aufgeführt. 1994 war das ja im Grunde nur eine Einschärfung des Verbotes der Priesterweihe für Frauen. Die Argumente wurden vorher so ein bisschen filigraner dargelegt und da gibt es schon in den 60er Jahren Schriften dazu. Eines der, sagen wir mal, sehr populär auch gleich verständlichen Argumente, die da aufgeführt werden, ist ja, dass der Priester den Mann Christus repräsentiert. Also am Altar steht ein Mensch, der den Jesus Christus repräsentiert, der ein Mann war, also muss es ein Mann sein. Es ist ja tatsächlich immer noch eines der Hauptargumente, oder?
Ja, das ist eines der Hauptargumente und auch eines, das immer wichtiger geworden ist, wie ja überhaupt dieser Ausschluss der Frauen vom Priesteramt immer wichtiger geworden ist. Das scheint ja ein Identitätsthema zu sein. Um es mal zugespitzt zu sagen, sieht es ja manchmal so aus, als habe sich Jesus kreuzigen lassen, damit Frauen nicht Priesterin werden. Jetzt mal sehr zugespitzt gesagt, aber an der Heftigkeit der Reaktion, die ich bekomme, denke ich manchmal so, ist das wirklich die zentrale Glaubensfrage, dass Frauen nicht in alle Ämter kommen können. Ja, und das hat, glaube ich, auch etwas mit der gesellschaftlichen Entwicklung in dieser Geschlechterfrage zu tun. Das Angstbild, das immer gezeichnet wird, vor allem auch von Josef Ratzinger, ist das der Vermännlichung. Wenn Frauen dasselbe dürfen wie Männer, dann ist das eine Vermännlichung. Und deshalb ist diese Geschlechterfrage so wichtig. Ich würde ja sagen, an Weihnachten feiern ja Christen dass Gott Mensch geworden ist und nicht, dass Gott Mann geworden ist. Aber so einfach ist das halt für die Kirche jetzt nicht. Und deshalb sagt man eben, der Priester repräsentiert Jesus und eben auch Jesus als Mann. Wobei die Amtsbeschreibung als solche, ja, das, was ein Priester können soll, was er ausstrahlen soll, Sakramente spenden, da fragt man sich ja schon, warum sollen Frauen das nicht können? Ich bin ja nun vielen Frauen begegnet, die auch von sich sagen, ich fühle mich zum Priesteramt berufen. Und dann, wenn die Gespräche nett sind, dann sagen die für Berufungspastoral zuständig sind, ja, werden sie doch Ordensfrau. Aber das ist eben nicht dasselbe. Auch eine Frau kann sich ja zum Priesteramt berufen fühlen, aber sie darf es eben nicht. Dann wird ja eingeredet, das sei irgendeine komische Empfindung, die sie bitte unterdrücken soll. Und ich glaube, es hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung, mit der Geschlechtergerechtigkeit zu tun, dass das so zentral geworden ist.
Diese Kategorie der Gerechtigkeit, die in der Frauenfrage in der Gesellschaft eine Rolle spielt, also dass es einfach ein Gebot von Gerechtigkeit ist, das ist ja ein Argument, das in der Kirche offenbar vom Tisch gewischt wird. Also die Frage der Gerechtigkeit spielt da keine Rolle. Im Gegenteil hat man ja ein Bild der Ungleichheit von Mann und Frau.
Ja, wenn Sie das so sehen, dann haben Sie einfach das Mysterium nicht verstanden. Denn es ist ja eine höhere Gerechtigkeit. Die Formel, die immer benutzt wird, lautet, die Frau ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Nun würde ich sagen, das kann man ja auch für Männer sagen. Männer sind gleichwertig, aber es ist auch nicht ein Mann wie der andere. Also das ist alles etwas merkwürdig. Aber das wird eben benutzt, um diesen Eindruck zu zerstreuen, dass die jahrhundertealte Diskriminierung der Frau, an der sich ja nun auch die Kirche ganz wesentlich beteiligt hat, um diesen Eindruck zu zerstreuen, dass die Diskriminierung weitergeht. Aber de facto ist es eine. Und Gerechtigkeit, das heißt ja nicht, dass jeder Priester oder Priesterin werden kann. Es kann nicht jeder jeden Beruf ergreifen. Aber Gerechtigkeit würde für mich erstmal heißen, dass eine Frau, die sagt, ich fühle mich zum Priesteramt berufen, genauso das Recht hat, dass ihre Berufung geprüft wird wie bei einem männlichen Kandidaten. Das geht aber eben nicht. Das steht ausdrücklich ja schon in dem Dokument von 1976 Inter Insigniores drin. Das ist eben nur so ein Empfinden der Frau. Das kann nicht richtig sein. Und deshalb muss die Kirche das gar nicht prüfen.
Christiane Florin zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Und sie hat nun wieder eine Sängerin mitgebracht für die nächste Musikeinspielung, die eine mutige Frau ist, eine engagierte Frau, die argentinische Sängerin südamerikanischer Folklore und politischer Protestlieder Mercedes Sosa. 2009 ist sie schon verstorben mit 74. Mercedes Sosa, wieder eine starke Frau mit schöner Stimme. Das ist so ihre Musikrichtung.
Ja, mit einer fantastischen Stimme. Also Joan Baez ist ja berühmt geworden durch den hohen Sopran. Mir hat sie eigentlich auch in den späteren Jahren, als die Stimme schon etwas tiefer war, besser gefallen. Aber Mercedes Sosa, die hat eben diesen fantastischen Alt. Ich habe sie auf der Bühne gesehen, zusammen mit Joan Baez, kannte Mercedes Sosa gar nicht. Und gleich der erste Auftritt, das war schon eine ziemliche Wucht. Und dann habe ich mich ja mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt, mit ihrer Festnahme während der Zeit der argentinischen Militärdiktatur. Sie ist während eines Konzerts festgenommen worden. Und dieses eine Lied, Solo le pido a Dios, das ist ja in Argentinien zu einer Freiheitshymne geworden. Und komischerweise war das auch das Lied, das mir einfiel, als dieser Jorge Mario Bergoglio 2013 da auf der Loggia stand am 13. März 2013. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Erstmal, als ich hörte Argentinien. Aber dann fiel mir auch dieses Lied ein, weil es eben mit diesem Freiheitsversprechen verbunden ist. Aber die Grundannahme, die stimmt schon. Ich habe so eine Neigung zu Künstlern, die auch darüber hinaus irgendwie politisch, gesellschaftlich engagiert sind. Aber Männer finde ich schon auch gut, singende Männer. Aber hier ist es halt Mercedes Sosa.
Solo le pido adios. Mercedes Sosa in hr2 Kultur im Doppelkopf, ausgewählt von meinem Gast Christiane Florin, Journalistin beim Deutschlandfunk, dort Expertin für Kirchen und Religionen und Autorin des Buches Der Weiberaufstand. Frau Florin, wir haben eben schon über den Papst gesprochen, der 2013 gewählt wurde, der Argentinier, Papst Franziskus, der angebliche Reformpapst. Auch er will nicht am Priesteramt nur für Männer rütteln. Was bringt der eigentlich für ein Frauenbild mit? Hat sich Ihre Hoffnung auf ein bisschen mehr Freiheit mit ihm eingelöst?
Also die Hoffnung auf etwas mehr Freiheit, die hat sich ja schon erfüllt. Ja, es war ja, ich sag mal, für Katholikinnen wie mich, war das ja ein Aufatmen, als dieser Mann da stand und dann auch als seine ersten Predigten bekannt wurden, als seine Bewerbungsrede vor dem Konklave bekannt wurde. Es war ja ein Aufatmen, wenn da jemand sagt, so, die Kirche ist nicht Selbstzweck, es geht nicht darum, die Institution zu schützen, sondern es geht um das Heilende für die Menschen, um Heilung und Hilfe und es geht um Barmherzigkeit. Ganz klar, ja, und das Versprechen hält er meiner Ansicht nach auch bis heute ein. Was jetzt die Frauen anbetrifft, ja, da hat er dann, glaube ich, schon so ein Macho-Problem, das bei ihm eben nicht in der Abwertung der Frau besteht, sondern in dieser Überhöhung. Er sagt ja vieles, was man also durchaus als Kompliment für Frauen verstehen kann, aber das Problem in der Kirche ist ja gerade, Frauen werden entweder abgewertet oder sie werden überhöht, aber sie ziehen halt nie gleich, ja, also ihm fehlt auch eine gewisse Normalität in den Beziehungen zu Frauen. Und ja, er hat gesagt, die Tür ist zu und meinte damit die Entscheidung seines Vorgängers Johannes Pauls II. 1994 zu sagen, die Kirche kann das nicht entscheiden.
Und in der Frauenfrage immer auch ein Bewusstsein davon, dass die Amtsträger im Grunde auch wissen schon, was für Frauen gut ist, was sie wollen, können, sollen. Und in der Frage der Frauenthematik heute angesichts des Weltfrauentages ja immer so die Frage, wir müssen euch davor schützen, in diese Emanzipationsbewegung
hineinzugehen. Genau, ja, also es hat immer, wenn es gut gemeint ist, dann hat es immer diesen gönnerhaften Gestus. Aber die grundsätzliche Haltung ist die, wir geweihten Männer weisen euch Frauen den Platz zu. Wir sagen euch, wo ihr zu sitzen und zu stehen habt. Und wenn ihr diesen Platz verlasst, dann seid ihr keine richtigen katholischen Frauen. Ganz deutlich, auch noch, ich habe ein Dokument von 2004 von Josef Ratzinger, damals war er Präfekt der Glaubenskongregation, geschrieben, also eben von 2004, nicht von 1904, sondern vom Anfang des 21. Jahrhunderts, wo das ganz deutlich heraus spricht, ja, wo die Frauen eben gewarnt werden und ihnen im Grunde auch signalisiert wird, nun schlagt euch doch mal die Flausen aus dem Kopf. Das, was ihr für Selbstverwirklichung haltet, das ist gar nicht das, womit ihr euch selbst verwirklicht. Womit ihr euch selbst verwirklicht, das wissen wir. Männer.
Ja. Christiane Florin, ein weiteres Musikstück aus Ihrer Auswahl ist Schuberts Klaviersonate in B-Dur, Deutschverzeichnis 575, der erste Satz in einer Interpretation von Alfred Brendel. Also mal keine starke Frau und keine Singstimme bei dieser Auswahl.
Ja, für mich ein tolles, berührendes Stück.
Christiane Florin ist heute am Tisch beim HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister, die Politologin, Redakteurin beim Deutschlandfunk für Kirche und Religion und frauenbewegte Buchautorin. Christiane Florin war bis 2015 Redaktionsleiterin bei Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Sie war zuvor von 1996 an tätig bei der christlich ausgerichteten Wochenzeitung Rheinischer Merkur. Dort arbeitete sie als Kulturjournalistin mit dem Schwerpunkt politisches Feuilleton, Kulturreportagen und klassische Musik. Von 2007 bis 2010 leitete sie auch das Feuilleton dieser Zeitung. Frau Florin, Sie standen also mal auf der Gehaltsliste der deutschen katholischen Bischöfe und haben in dieser Funktion als Journalistin gearbeitet. Sie sind jetzt in der Redaktion Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk, einem öffentlich-rechtlichen Sender, unabhängig von der Kirche, nur der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet. Fühlen Sie sich jetzt freier in der Berichterstattung über Ihren Gegenstand, Kirchen und Religionen?
Als ich beim Rheinischen Merkur war, war ich ja fürs Feuilleton zuständig. Da habe ich mich eigentlich mit der Kirche nur so aus den Augenwinkeln befasst. Da war im Feuilleton war sowieso eine völlige Freiheit. Also da wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendetwas gewesen wäre, was ich nicht hätte schreiben dürfen. Und auch da habe ich mich schon mit diesen Frauenthemen auseinandergesetzt, hatte auch öffentliche Auseinandersetzungen mit unserer Herausgeberin Christa Mewes, die wirklich ein so ganz anderes Frauenbild vertreten hat als ich. Und es war auch die Zeit, wo dann unsere beiden Kinder auf die Welt kamen und ich dann eh umgetrieben war von dieser Frage, Mutterbild und so weiter. Also das habe ich alles völlig frei geschrieben. Und auch bei Christ und Welt, das war ja eine etwas andere Konstruktion, da standen wir ja nicht auf der Gehaltsliste der Bischöfe. Aber ich bin vom Naturell her ehrlich gesagt auch so, selbst wenn ich drauf gestanden hätte, ich hätte trotzdem nichts anders geschrieben. Ich finde eben, die katholische Kirche, die mag eine absolute Monarchie sein, aber sie ist eben keine Diktatur. Und jetzt ist ja mein Berichtsspektrum viel weiter als die Kirche, sondern es ist eben Religion und Gesellschaft und ich mache 80-90% der Zeit überhaupt nichts, was mit Kirche zu tun hat, sondern die religionspolitischen Fragen sind ja heute ganz andere. Wir beschäftigen uns natürlich stark mit dem Islam, auch mit der Frage Religionsverfassungsrecht, konfessionsfreie Menschen, Strömungen in der Spiritualität, alles Mögliche, also keineswegs nur Kirche.
Sie haben eine tägliche Sendung, 25 Minuten um 9:30 oder 9:05 mit dem Titel Tag für Tag, bundesweit ausgestrahlt. Das ist so neben der FAZ und der Süddeutschen kirchenpublizistisch oder vielleicht auch religionspublizistisch eine der wichtigen drei in Deutschland, würde ich mal sagen. Wie schätzen Sie das Thema Religion heute ein? Also immerhin, der Deutschlandfunk leistet sich diese tägliche Sendung. Spiegelt das die Bedeutung des Themas oder ist das doch auch überschätzt?
Nein, das spiegelt auf jeden Fall die Bedeutung des Themas. Das ist nicht überschätzt, weil man ohne Kenntnis der Religion der anderen auch, aber auch derer, die hier so als eigen und angestammt ja noch gilt, die Welt nicht versteht. Es kommen natürlich ab und an Anfragen, Religion, warum muss man das überhaupt machen? Da habe ich als Antwort ja nur, warum stellt man nicht in Frage, dass es eine Wirtschaftssendung gibt, dass es Kultursendungen gibt? Religion ist, um die Welt zu verstehen, genauso wichtig. Und wir legen die Sendung ja so an, dass man nicht gläubig sein muss, um sie zu hören, sondern man muss einfach neugierig sein und Interesse haben an Debatten, Interesse haben am Nachdenken. Aber wenn ich nicht weiß, was andere glauben, dann werde ich die Welt nicht verstehen.
Wie nehmen Sie das wahr? Wie erleben Sie das Klima im Moment, unter dem Religion in der Gesellschaft diskutiert wird? Es gab ja mal so eine Zeit, 2005, die Wahl Ratzingers zum Papst Benedikt, da sprach man von der Wiederkehr der Religion. Da hatte ich den Eindruck, es gibt so ein etwas freundlicheres Vorzeichen, unter dem dieses Thema wieder entdeckt wird. Also es verschwindet doch nicht aus der Gesellschaft. Heute finde ich, dass das Klima doch eher angstbesetzt ist, wenn man das Stichwort nennt. Oder wie erleben Sie das?
Es hat natürlich auch etwas mit unserem Beruf zu tun. Wir sind ja konfliktgetrieben. Wir berichten meistens, wenn es Konflikte gibt. Ja, beim Islam, wenn es einen Anschlag gibt oder wenn Salafisten wieder irgendwo entdeckt und verboten werden, wenn man gegen die vorgeht und so weiter. Das ist ja unser Motiv, meistens etwas zu machen. Da kann man bei einer täglichen Religionssendung, hat man den Luxus, da auch mal etwas anders draufschauen zu können. Und man ist nicht immer so anlassgetrieben. Aber trotzdem bleibt es ja so. Also das hat auch mit unserem Blick zu tun, der einfach den Eindruck erweckt, Religion, das ist eben vor allem Zündstoff. Das ist nicht Opium fürs Volk, sondern das ist eben Zündstoff. Das ist eine gefährliche Ware. Und das stimmt ja auch zum Teil. Ich erlebe es als widersprüchlich. Es gibt die Rückkehr der Religion nicht in dem Sinne, dass mehr Menschen in Deutschland von sich sagen, ich bin religiös oder gar ich praktiziere das und gehe regelmäßig in Gottesdienst und so weiter. Das ist ja nun sehr stark rückläufig. Aber es gibt in dem Sinne eine Rückkehr der Religion, dass wir darüber sprechen müssen, weil es einfach auch mehr Absprachebedarf gibt. Es gibt mehr religiöse Player. Wir müssen Dinge regeln, die in einem Land, in dem eben über 90% der Menschen entweder katholisch oder evangelisch waren, die man in dieser Zeit dann damals nicht regeln musste. Aber heute müssen wir das regeln. Wie geht der Staat, wie geht ein religionsneutraler Staat mit den verschiedenen Religionen um? Und wie gelingt es ihm auch, alle gleich zu behandeln? Was ich ja eigentlich als großen Vorteil dieses Grundgesetzes ansehe. Es ist eben eigentlich ja nicht so, dass Religion unerwünscht ist, sondern es ist ein religionsfreundliches Grundgesetz. Aber dieses religionsfreundliche bei Bewahrung der Religionsneutralität, das ist ja gerade der Punkt, um den es geht. Und wenn Sie so hier in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würden, da würden Ihnen die meisten ja sagen, na ja, aber hier ist doch irgendwie ja doch noch so ein Kultur-Christentumsverständnis ist dann verbreitet. Wir sind doch irgendwie ein christliches Land und im Grunde muss das doch noch bevorzugt werden. Aber da kann man nur sagen, in Kenntnis des Grundgesetzes, nein, so ist es nicht. Ja?
In dem Zusammenhang ist eine Allensbach-Umfrage, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Einerseits entstand dort das Ergebnis, das war also Ende des vergangenen Jahres 2017, wurde von der FAZ in Auftrag gegeben, dass die Leute immer weniger wissen von Dogmen über Dreifaltigkeit, über die Gottessohnschaft Jesu. Zugleich ist der Wert derer, die sagen, Deutschland ist ein stark oder sehr stark christlich geprägtes Land, der ist sprunghaft angestiegen von etwas über 40 auf über 60%. Das heißt also, diese Aussage, Deutschland ist ein sehr stark oder stark geprägtes, christlich geprägtes Land, erlebt großen Zuspruch, wachsenden Zuspruch. Was geschieht da?
Ja, das hat mit dem zu tun, was als Identitätssuche beschrieben wird. Also die Suche nach dem eigenen und vor allem nach der Abgrenzung zu dem anderen. Das finde ich schon erstaunlich, dass Menschen, die an sich nicht religiös praktizierend sind, nicht sozialisiert sind, so, dass die jetzt plötzlich in diesem Christlichen so etwas Eigenes sehen, das aber bei vielen dann auch gleichbedeutend ist mit nicht-islamisch. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Tendenz. Für mich verläuft die Linie auch gar nicht, die Trennlinie gar nicht zwischen den Religionen. Das ist für mich so eine falsche Front, die da aufgemacht wird. Sondern es gibt ja innerhalb aller Religionen eine Tendenz zum Autoritären und es gibt eine liberale Fraktion. Und ein liberaler Katholik, eine liberale Katholikin hat, glaube ich, mit einem liberalen Muslim oder einer liberalen Muslimin mehr gemein als mit einem autoritären Katholiken. Das ist ja das Absurde. Und ich finde es falsch, mit der Religion diese Fronten aufzumachen. Ich finde es überhaupt falsch, so stark auf die Religion zu gucken. Sie ist ein Identitätsmerkmal unter vielen. Aber einen Menschen zuerst über seine Religion zu beschreiben, das trifft ja gar nicht die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen. Übrigens ja auch nicht die Lebenswirklichkeit der meisten Muslime. Man beschreibt sich doch über seine Nationalität oder über den Beruf, über die Familie, in der man lebt. All das gehört ja zur Identität. Aber ja, durch diese aufgeheizte weltpolitische Situation und vor allem auch seit dem 11. September 2001 besteht die Neigung, Menschen zuerst mal über ihre Religionszugehörigkeit zu beschreiben, vor allem wenn sie Muslime sind. Und das halte ich für falsch.
Das Feld, das wir jetzt angesprochen haben mit Christiane Florin im HR2 Kultur Doppelkopf am Weltfrauentag, das können Sie täglich weiter verfolgen in Ihren Sendungen bei Tag für Tag im Deutschlandfunk morgens um 9.35 Uhr. Ich bin Klaus Hofmeister. Ich danke Ihnen sehr, Frau Florin, für das Gespräch. Ich möchte noch sagen, Ihr aktuelles Buch, das eine große Rolle in diesem Gespräch spielte, heißt Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und dann noch ein letzter Musikwunsch Ihrerseits, den wir gerne erfüllen. Pigor und Eichhorn, ein Berliner Kabarett- und Chanson-Duo aus dem Album Volumen 4 haben Sie ausgesucht. Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten, Hauptbahnhof von Paris. Das klingt alles ein bisschen schräg.
Ja, das ist ein Lied, das macht sich über Chansonschnepfen lustig, also über Frauen wie mich, die in ihrer Freizeit das große Chansonettenrepertoire da auf die Bühne bringen. Also da gibt es eben diese Zeile für Chansonschnepfen, das Paradies. Den Hauptbahnhof von Paris, den gibt es ja gar nicht. Paris hat keinen Hauptbahnhof. Und so werden da in diesem Lied also wirklich wunderbar diese ganzen Chanson-Klischees verhandelt. Und ich hoffe ja mit einer guten Portion Selbstironie ausgestattet zu sein. Und deshalb habe ich eben jetzt kein richtiges Chanson ausgewählt, sondern eines, das sich über Chansons lustig macht.
Pigor und Eichhorn, viel Spaß noch dabei.
Zwischen Zügen aus Brest, aus Marseille und Shanghai steht ein Mann mit drei Koffern am Bahnhofskai. In dem einen ist Käse, in dem anderen ist Wein, in dem dritten sind Liebe und Rumpfögelei. Und er schmeißt die Gauloise auf das Bahnhofstrottoir Es ist dieselbe Pisse, derselbe Clochard, als er Jeanne, Jean, Jeanine und Jeannette verließ am Hauptbahnhof von Paris.